Ja, liebe Gemeinde, wenn wir jetzt gleich den Predigttext hören, dann steigen wir ein in eine Zeit, die über 2500 Jahre zurückliegt. Und das ist eine für Israel sehr unschöne Zeit, aber dennoch auch sehr notwendig. Folgendes ist passiert. Die Babylonier haben Jerusalem erobert und haben die Stadt geplündert und auch den Tempel. Und dann haben sie noch dazu die Oberschicht Israels mit weggeführt nach Babylon. Und eine dieser Personen, die mit abgeführt worden ist, war der Daniel. Man kennt ihn vielleicht von Daniel aus der Löwengrube. Von diesem Daniel ist hier die Rede. Und er liest in seiner neuen Heimat in der Schriftrolle Jeremia. Und dort erfährt er, dass Jeremia eine 70-jährige Zeit der Verwüstung über Israel vorhergesagt hat im Namen Gottes, weil das Volk Mist gebaut hat. Und als er das liest in dieser Begegnung mit Gottes Wort, da ergreift ihn tiefe Trauer und er wechselt seine Kleidung aus gegen einen Sack, die typische Trauerkleidung, und er schüttet sich Asche über seinen Kopf, ein Zeichen der Trauer, und er fastet und betet und fleht zu Gott. Und was er gesagt hat, das hören wir jetzt, das steht geschrieben in Daniel 9, die Verse 4 bis 19, mit Auslassungen.
Ich betete zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach: Ach, Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade bewahrst, denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Ach, Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unseren Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum, um deinetwillen, Herr. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und siehe an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach, Herr, höre. Ach, Herr, sei gnädig. Ach, Herr, merk auf und handle. Säume nicht, um deinetwillen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt.
Uff, was für Worte, die Daniel hier an Gott richtet. Daniel, der in einer Begegnung mit Gott, mit Gottes Wort, das er durch seinen Propheten hat ausrichten lassen, ergriffen worden ist. Ihm wurden die Augen geöffnet und ihm wurde die Schwere seines Volkes bewusst. Und ich finde, man spürt diesen Worten ab, dass wie groß dieser Schmerz darüber ist, dass die Beziehung zwischen dem Volk und Gott nicht mehr so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Eigentlich bestand ein Bund zwischen Israel und Gott, und der besagt, dass Gott gnädig ist und dass er zu seinem Volk steht, dafür sorgt, dass es ihnen gut geht. Aber im Umkehrschluss muss das Volk Gott lieben. Und es muss aus Liebe heraus auch seine Gebote befolgen und einfach seinem Weg folgen. Und Daniel erkennt in dieser Begegnung, dass das nicht mehr der Fall ist, dass sich Sünde eingeschlichen hat und dieser Bund irgendwie ins Wackeln geraten ist, in eine Schräglage. Denn die Liebe ist erloschen, das Volk Israel ist gottlos geworden. Es handelt einfach so, wie es halt handeln möchte und ist Gott nicht mehr treu. Und auch die Propheten, die Gott geschickt hat, haben nicht wirklich zur Umkehr geführt. Und deswegen sagt Daniel in einem der Verse, die wir jetzt nicht gelesen haben, dass es auch nur total logisch ist, dass es Israel halt jetzt total blöd geht, dass es Israel, ja, dass Israel nicht mehr ein Volk ist, dass es zerstreut ist, dass es fern der Heimat ist und das Allerschlimmste, dass Jerusalem, diese heilige Stadt, zerstört ist. Und er sagt, das ist nur logisch, weil Gott halt gerecht ist. Und wenn Gott gerecht ist, dann steht er zu seinem Wort und dann steht er auch dazu, dass wenn das Volk ihn nicht mehr liebt, halt auch seine Gnade irgendwo aufhören muss. Und ich sehe da irgendwie so eine Spannung zwischen dieser Gerechtigkeit und der Gnade, die Gott hat, an die sich auch Daniel erinnert. Weil, wenn ihr wisst, ich bin ein gerechtigkeitsliebender Mensch. Und ich habe immer meinen Mund aufgemacht, wenn mir irgendwas total ungerecht vorkam. Sei es zum Beispiel, wenn wir Geschwister die Spülmaschine einräumen sollten früher und keiner mitgeholfen hat und ich dieses Ding alleine eingeräumt habe. Und dann hatten meine Geschwister die Angewohnheit, den letzten Teller noch schnell mit reinzustellen, einfach nur, um auch was getan zu haben. Ja, also mich hat das wütend gemacht, ich fand das total ungerecht und ich habe sie zur Sau gemacht. Das hat mir nicht gefallen. Und es gab noch mehrere Situationen in meinem Leben, die ich ungerecht fand, wo ich dann auch gebetet habe, hey Gott, lass deine Gerechtigkeit hier reinkommen. Ich finde es nicht gut, was hier passiert. Und meistens wurde ich auch genauso oft dann enttäuscht, weil irgendwie Gottes Gerechtigkeit anders aussieht, als mein Gerechtigkeitssinn aussieht. Und naja, jedenfalls macht sich Daniel nochmal bewusst, dass Gott eben nicht nur gerecht, sondern auch gnädig ist, wie auch immer das zusammengehen mag. Und da fasst er den Mut und bekennt Gott die Schuld seines Volkes. Er nennt die Namen beim Vergehen. Und das Interessante ist, dass er sich da nicht rausnimmt. Daniel, der auf mich eigentlich, wenn ich die Bibel lese, total loyal Gott gegenüber wirkt, der zu Gott betet, auch wenn ihm die Todesstrafe, wenn ihm die Löwengrube da droht, dass er trotzdem zu Gott steht, zu ihm weiter betet, das zeigt mir, er ist eigentlich loyal. Und trotzdem stellt sich dieser loyale Daniel mit rein in die Schuld seines Volkes, nennt sich mitschuldig, dass dieses Volk gottlos ist und dass er genauso mit drinsteckt, weil es den Daniel nicht ohne diese israelische Identität gibt. Daniel ist israelisch, das geht nicht ohne einander. Und so stellt er sich rein in diese Schuld des Volkes und bekennt. Und er nimmt nicht den Zeigefinger und zeigt und sagt, meine Väter haben gesündigt und die sind sowieso schuld, dass das jetzt hier alles den Bach runtergeht. Er zeigt nicht auf seine Geschwister, wie ich es getan habe, die haben schon wieder nicht, sondern er stellt sich mit rein, nennt sich mitschuldig. Und er bittet Gott um Vergebung. Er bittet Gott, dass er eingreift, dass er handelt aus der Vergebung heraus, dass er die Situation verändert, in der sich dieses Volk jetzt befindet. Und er hofft, dass Gottes Barmherzigkeit, dass Gottes Gnade über Recht ergeht. Und er erinnert Gott daran, dass es eigentlich nicht nur um das Volk Israel geht, sondern dass es auch um Gottes Ruf bei den umliegenden Völkern geht. Denn die Stadt Jerusalem, über diese Stadt ist Gottes Name ausgerufen. Das heißt, diese Stadt gehört Gott. Und das war allen umliegenden Völkern klar. Jerusalem gehört zu Gott. Und wenn die Stadt kaputt ist, dann ist Gott eigentlich auch schwach. So war die Logik da. Und er erinnert Gott daran, dass außerdem Israel auch den Namen Gottes in sich trägt. Man kann Israel nämlich mit zwei Varianten übersetzen, je nachdem von welchem hebräischen Wort man das herleitet. Entweder heißt es Gott kämpft oder Gott schafft Recht. Es ist interessant, dass hier das Recht, die Gerechtigkeit wieder auftaucht in einer dieser Möglichkeiten. Und Daniel kann nur hoffen, dass Gott dieses Gebet hört, dass er seine Ohren nicht verschließt und dass er seine Augen nicht verschließt, sondern dass er die Trauer und diese schreckliche Situation des Volkes ansieht und die Umkehr und diese Buße, die Daniel hier vornimmt, auch annimmt. Und dass Gott diesen Bund, der hier ins Wanken geraten ist, aufrechterhält und nicht ganz aufgibt. Wenn wir jetzt weiterschauen in die Geschichte Israels, dann wissen wir, Gott hat gehört und Gott hat gesehen, Gott hat vergeben. Denn das Volk durfte dann unter dem König Kyros wieder zurück nach Jerusalem kehren und die Stadt wieder neu aufrichten. Aber es musste einige Zeit noch im Exil ausharren, in dieser unschönen Situation, als Konsequenz für dieses Handeln, weil Gott halt gerecht ist. Und wenn wir jetzt auf den Zahlenstrahl noch ein bisschen weiter nach vorne schauen, ungefähr 600 Jahre später, da hat Gott irgendwie eine geniale Lösung für dieses Spannungsproblem zwischen Gerechtigkeit und Gnade, die Gott beides hundertprozentig hat in sich. Er hat in Jesus Christus diese Gnade und die Gerechtigkeit vereint. In Jesus Christus hat er diesen Bund, der hier ja zu scheitern drohte, wieder aufgerichtet, aufrechterhalten und sogar geupgradet. Und er hat diesen Bund auch ausgeweitet auf die Heiden, zu denen wir auch zählen, weil wir keine gebürtigen Israeliten sind. Auch uns betrifft dieser Bund, den Gott uns gegenüber hält. Das ist unverdiente Gnade. Das ist ein Geschenk. Und ich finde, seitdem ist Buße, so wie Daniel es getan hat, nicht mehr so schwer wie zuvor. Weil wir nicht nur hoffen müssen, dass Gott uns hört und dass Gott vergibt, sondern wir dürfen gewiss sein, es ist vollbracht. Und Buße mag vielleicht in unseren Ohren irgendwie katholisch klingen oder altmodisch, ich weiß nicht, aber es ist ein hochaktuelles Thema. Und ich möchte euch sagen, was C.S. Lewis, ein Literaturwissenschaftler, der auch beide Weltkriege überlebt hat, er lebte in England, und er hat auch mitbekommen, wie viel Schuld so ein Volk auf sich laden kann und was es bedeutet, dann Buße zu tun, auf die Knie zu gehen. Und er schreibt Folgendes über Buße. Buße ist der schnellste Weg voran. Buße ist der schnellste Weg voran. Und er bricht das Ganze nochmal runter und macht ein Beispiel in der Mathematik. Er sagt, wenn man in der Mathematik einen Fehler macht und erkennt, dass man einen Fehler gemacht hat, dann ist es nur logisch und gut, nochmal von vorne anzufangen und die Gleichung nochmal von vorne zu lösen. Weil mit diesem Fehler weiterzurechnen, würde nur in noch größere Fehler führen und auf ganz komische Sachen würde man da kommen, wenn man so weiterrechnet. Buße bedeutet nichts anderes als nochmal anfangen, Umkehr. Und wenn wir jetzt bei diesem Rechenbeispiel bleiben, dann habe ich im Laufe meiner Schulzeit gelernt, dass es gerade bei schwierigen Aufgaben total sinnvoll ist, zwischendrin schon mal abzuchecken, ob ich alles richtig gemacht habe, ob ich mich noch auf dem richtigen Weg befinde, ob ich irgendwie vielleicht Vorzeichenfehler gemacht habe oder was falsch abgeschrieben habe und vielleicht habe ich Klammer vor Punkt vor Strich vergessen, wer weiß. Also es macht Sinn, zwischendrin abzuchecken, damit es eben nicht völlig aus dem Ruder gerät. So wie unser Auto ja auch öfter mal zum TÜV muss, um zu schauen, ist es noch fahrtauglich oder muss da das ein oder andere Ding vielleicht ausgetauscht werden. Und dieses Abchecken passiert in Meetings mit Gott, wenn wir einfach ins Gebet kommen, wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir sagen, Heiliger Geist, führ du mich, zeig du mir, wo ich vielleicht kleine Reparaturen, kleine Kehrtwenden nötig habe, damit es uns nicht so ergehen muss wie Israel. Aber worauf dieser Text abzielt, ist eigentlich gar nicht unbedingt diese persönliche Umkehr, sondern auch Völker haben öfter mal Buße nötig und Gruppierungen. Ich glaube, wir als Paul-Gerhardt-Kirche haben in manchen Punkten Buße nötig. Wir als Stadt München, wir als Freistaat Bayern und auch wir als Deutschland. Und Deutschland hat, wie wir alle wissen, eine unschöne Vergangenheit, hat zahlreiche Menschenleben auf seinem Gewissen. Und die Folge war die Trennung Deutschlands. Die Folge dieser großen Schuld war, dass Familien nicht mehr sich vereinen konnten, weil die Mauer in der Mitte war. Dass Freunde auseinandergerissen worden sind, Deutschland einfach zerteilt war. Das fühlte sich auch ein bisschen wie so ein Exil an. Und es folgten, wurde mir erzählt, auch Aufrufe zur Buße. Und sie an 40 Jahre nach der Gründung der DDR ist das Wunder geschehen. Ein Zeichen der Versöhnung, beziehungsweise ein Zeichen der Vergebung Gottes, eine Antwort auf diese Buße. Die Mauer ist gefallen. Das Volk konnte wieder atmen. Wahnsinn, das ist ein Geschenk. Und entschuldigt. Und so wie Deutschland damals Vergebung gebraucht hat, auf die Knie gegangen ist, so hat Deutschland auch heute noch Buße nötig. Und das ist wichtig, dass wir uns mit hineinstellen, dass wir uns nicht rausnehmen, sondern dass wir uns mit hineinnehmen, wenn wir Buße tun. Da, wo Deutschland zulässt, dass das Leben geraubt werden, sei es durch Abtreibungen oder sei es durch Ausbeutung anderer Länder. Da, wo Deutschland einfach schuldig geworden ist. Und ich möchte jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was mir wichtig ist, was ich hier aus diesem Text rausgezogen habe. Es ist wichtig zu wissen, diese Umkehr, die geschieht nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern so wie Daniel in eine Begegnung mit Gott gegangen ist, wie ihm da die Augen geöffnet worden sind. Genauso ist es für uns wichtig, dass wir Gottes Nähe suchen, Gottes Gegenwart suchen, damit er unsere Augen öffnen kann. Entschuldigt. Und das ist total wichtig, wenn wir erkennen, dass da Schuld geschehen ist, dass wir uns an sein Wesen erinnern. Dass wir uns erinnern, er ist nicht nur heilig, er ist nicht nur unnahbar, sondern er ist vergebend. Und es gibt uns Mut, dass wir dann weitergehen können, dass wir bekennen können, wir sind schuldig geworden. Wir sind schuldig geworden und wir stellen uns mit rein. Wir nennen die Schuld beim Namen und wir nehmen uns da nicht raus. Und dann können wir um Vergebung bitten. Und wir können nicht nur um Vergebung bitten, sondern wir können auch um das Eingreifen Gottes bitten, dass er etwas an dieser Situation verändert. Dass er die Geschichte und das Blatt wendet, weil er kann, unser Gott kann. Und letzten Endes ist es dann auch wichtig, dass wir diese Vergebung wirklich auch annehmen und uns gemeinsam auf diesen Weg mit Gott machen. Das sind die 5 Punkte, die ich rausgefunden habe. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.